Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Britta Bürger, schönen guten Morgen. So viel gelacht habe ich in einem Tatort wirklich noch nie. Murau und das Murmeltier heißt eine neue Folge von Dietrich Brüggemann, läuft am 17. Februar im Ersten. Und ich freue mich, dass wir schon heute drüber sprechen können. Dietrich Brüggemann ist in dieser Stunde mein Gast. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ein richtig lustiger Tatort. Wie haben Sie die verantwortlichen Fernsehmacherinnen davon überzeugt?
Ah, die Lustigkeit passierte da so nebenbei. Das war der erste Tatort, für den ich gefragt wurde. Das passierte kurz vor Stau. Und das war auch die erste Idee, die mir eigentlich sofort kam. Und die kam daher, ich gucke jetzt ja nicht wahnsinnig viel Fernsehen, auch eher selten Tatort. Aber was ich halt von Berufs wegen oft sehe, tatsächlich sind Demobänder von Schauspielern. Klar, und was sieht man da? Verhöre, Verhöre, Verhöre. Krimis, Krimis, Krimis. Und das ist ein wahnsinnig naheliegender Gedanke, war zu sagen, diese Krimi-Overkill-Dauerschleife des Fernsehens, einfach mal dahin zurückzutragen, wo sie herkommt und oder mal das zum Thema zu machen. Also wirklich, was jetzt nämlich der zweite Satz in diesem Gespräch mit der Redakteurin war, ja, lass doch mal einen Tatort machen, in dem immer dasselbe passiert.
Ja, das passiert ja dann auch. Da werden wir noch drauf kommen. Was für Diskussionen hat das denn ausgelöst, dass Sie im Grunde das Genre Tatort ja auch in Frage stellen?
Das war ja quasi mit Ansage. Also das Projekt ist ein bisschen Umwege gegangen, es fing bei einem anderen Sender an und da habe ich gesagt, Tatort würde ich sehr gerne machen, aber wenn, dann gerne auch mit all den Freiheiten und Lizenz zum wahnsinnig werden, wie man es ja bei den Kollegen vom HR immer hat, wo Ulrich Tukow rumläuft. Bei diesem anderen Sender ist es dann schlussendlich nicht passiert. Und dann habe ich es halt zum HR getragen, wo ich das Gefühl hatte, da gehört es doch eigentlich sowieso hin. Und da, die haben dann auch glückliche Fügung, die hatten gerade, denen war gerade was weggebrochen und dann haben die gesagt, hurra, machen wir und zwar sofort. Und die musste ich nicht groß überzeugen, die wollen das ja. Und die ganze Komik in dem Film, die ist quasi so ein Nebenprodukt von der Dramaturgie, dass jemand halt in einer Zeitschleife steckt und immer wieder denselben Tag von vorne erlebt. Schon das große Vorbild, täglich grüßt das Murmeltier, ist ja wahnsinnig komisch. Das gibt eine unglaubliche Komik. Und was es auch gibt, und das ist in dem Bill Murray-Film gar nicht so richtig drin, völlige Entwertung von Tod und Gewalt. Es ist einfach vollkommen egal, wen ich umbringe, weil in der nächsten Runde leben alle wieder.
Woher haben Sie eigentlich Ihren Humor?
Wenn ich das wüsste. Keine Ahnung. Also mein Vater konnte auch ganz lustig sein.
Der Drehbuchautor, Regisseur und Musiker Dietrich Brüggemann ist heute hier im Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Sein neuer Tatort, sein zweiter, läuft am 17. Februar in der ARD, Murau und das Murmeltier. Drehbuch, Regie und die Musik, alles in den Händen von Dietrich Brüggemann. Und mir scheint, nachdem ich den jetzt vorab sehen konnte, diesen Film, der Ausgangspunkt war, bloß keinen Tatort drehen, wie man ihn schon kennt. Was genau wollten Sie anders machen?
Ja, ich finde ja, den Antagonismus zum Bestehenden ist eine feine Sache. Je nachdem, wie das Bestehende ist, ist der gerechtfertigt. Aber es kann nicht alleinige Triebkraft sein. Also der Film an sich braucht ja auch schon irgendwie so einen Kern und so einen Inhalt und irgendwas, was ihn selber antreibt. Völlig egal, ob es jetzt ein Tatort ist oder ob es davor schon Millionen Tatorte gegeben hat oder so. Also klar, der Kommentar zu dieser zum Krimi-Overkill des deutschen Fernsehens ist natürlich da drin. Aber dann muss der Film aber auch seinen Wert an sich haben und er ist... jemand in der Zeitschleife steckt, da muss man sich fragen, was ist denn eigentlich der Grund dafür, dass das so reingehauen hat, schon damals bei Täglich grüßt das Murmeltier. Was ist das Geniale daran? Also wo erkennen wir uns daran wieder, wenn Menschen in der Zeitschleife stecken? Ich glaube, das ist einfach, das hat was mit der Befindlichkeit des Menschen in der Moderne zu tun.
Also Zeitschleife heißt, dieser Kommissar Murau stirbt in dieser Folge viele Tode, ich glaube 11 Stück. Er wacht aus Albträumen auf und erlebt immer wieder denselben Fall.
Genau, er muss immer wieder denselben Fall lösen. Wird erschossen, wacht auf, liegt wieder im selben Bett, das Telefon klingelt und derselbe Anruf und derselbe Kriminalfall, dieselbe Geiselnahme in derselben Bank, er fährt hin und wird wieder erschossen.
Das sehen wir immer wieder.
Er macht jedes Mal was anders und es führt aber jedes Mal zum selben Ergebnis und natürlich muss er sich überlegen, okay, wie komme ich denn hier raus?
Ja, naja, genau, zum selben Ergebnis ja nicht.
Naja, also, dass er tot ist.
Dass er tot ist, aber auf
unterschiedliche
andere Weise.
Arten, genau. Wie komme ich hier raus und muss dann halt rausfinden überhaupt, wer seine Gegner sind und was da überhaupt los ist. Und das hat natürlich auch eine stark philosophische Grundierung. Also es handelt vom Dasein des Menschen in der Welt und dem Bewusstsein der eigenen Endlichkeit und aber auch dem Bewusstsein, dass eigentlich sich im Leben nie wirklich richtig was groß ändert.
Ja, und diesen beiden Haltungen, dass der Täter sagt, ist doch eh alles egal, ob man heiratet oder sich scheiden lässt und der Kommissar, für den hat alles eine Bedeutung.
Das ist genau, hochphilosophisch und der Film macht sich mit gewissem Sanftmut über beides ein bisschen lustig. Aber ich möchte dem nicht vorgreifen, denn es ist, das ist ja das Entscheidende, was, wer der Täter ist und was er tut, ist auch der entscheidende Unterschied zum zu täglich grüßt das Murmeltier. Und das, da möchte ich, dass die werten Zuschauer das auf eigene Faust entdecken können, ohne dass ich jetzt hier so rumspoilere.
Das Ensemble spielt also diese ganzen Schleifen immer wieder und immer wieder und immer wieder mit demselben Text, zum Teil auch nicht. Wie spielfreudig war denn Ulrich Tukur, sowas mitzumachen?
Ach, Ulrich Tukur ist extrem spielfreudig. Der hat eine Sache nicht, die man bei Schauspielern, gerade bei älteren Schauspielern, muss ich auch sagen, haben Männer eher als Frauen, oft findet, und zwar so eine gewisse Aufgeblasenheit, so eine gewisse Pomposität und so was Staatstragendes, so ein Gefühl der eigenen Bedeutung. Dass der Schauspieler dann so sich selbst so als quasi, ja, Repräsentanz des Guten, Wahren und Schönen in der Welt begreift. Gerade so Tatortkommissare. Es könnte jetzt falsch verstanden werden, die beiden Stuttgarter, mit denen ich zu tun habe, die sind nicht so. Aber man hat da oft so eine gewisse Gravität. Und das ist bei Ulrich Tukur halt nicht. Dem ist das alles vollkommen egal. Der ist spielfreudig bis dort hinaus und experimentierfreudig. Der hat natürlich auch, also so wie wir alle irgendwie, jeder, der spielt, ist irgendwie schutzlos und verletzlich und zeigt sich da. Und das haben wir alle. Also da ist jetzt auch Tukur kein Übermensch, aber der hat halt diese Spielfreude, diese Experimentierfreude. Und der will das. Der will das Fester krachen lassen.
Und diese typischen Kommissarfragen, die wir so aus Krimis kennen, die klingen aus seinem Mund floskelhaft und hohl. Sollen sie ja.
Jetzt in diesem Film kommen da überhaupt die typischen Kommissarfragen?
Nein, ich kann die jetzt nicht genau zitieren, aber es gibt so einzelne, wo ich dachte, das wird jetzt richtig überzogen. So spricht eigentlich ein Kommissar, aber er ist das nicht, er füllt das gar nicht aus.
Nee. Und übrigens, was man nicht unterschätzen darf in dem Film, ist das ganze restliche Ensemble. Die ganzen Leute, die da rumstehen und wirklich immer dasselbe machen. Das ist auch eine Aufgabe, das sieht man nicht so, es ist nicht so spektakulär, aber das war eine nicht zu unterschätzende Leistung, da 10 Tage rumzustehen und wirklich immer auf derselben Note zu spielen. Die stehen da und kapieren nichts. Also,
wurde da auch viel gelacht?
Oh ja, also das war eh ein schöner, großer Spaßtruppendreh. Also diese ganze Meute von Leuten, die da zusammenkamen, so Barbara Philipp, die ja eh großartig ist, und die anderen, die ich so mitgebracht habe, Tom Lass, Monika Wojtelusz, Felix Schönfuß, Jörg Bunschuh. Das ist auch eine der schönsten Sachen, die man haben kann beim Film machen, dass man das Gefühl hat, hier ist ein Ensemble, was eine Eigendynamik entwickelt und sich liebt.
Nach einigen Schleifen habe ich gedacht, okay, im Prinzip habe ich verstanden, was soll da jetzt noch kommen? Aber es kommt ja dann doch noch viel. Also um Episode steigert sich das Tempo, einmal durch die Länge der Erzählung, die Schnitte, aber auch durch die Musik. Eingespielt vom HR-Symphonieorchester. Sie haben die Musik geschrieben. Was für einen Sound hatten Sie für diesen Film im Kopf?
Ich wollte also zunächst mal viel Musik, denn es ist so eine Art von Film, die einfach von Tempo und Atemlosigkeit lebt. Das ist so ein Filmgenre, was überhaupt gar nichts mit Inhalt zu tun hat, sondern nur mit der physischen Wirkung eines Films. Das ist Trainspotting, das ist Lola Rent, das ist auch Lovesteaks. Das sind Filme, die einfach so einen atemlosen Rhythmus vorgeben und so eine physische Bewegung vorlegen und da auch total von der Musik leben. Auch die drei genannten sind alles unglaublich musikalische Filme. Und so einen Film wollte ich endlich auch mal machen. Einen, der richtig, richtig reinhaut und einen mit Energie auflädt, und so ist der. Insofern war klar, da muss ganz viel Musik rein. Und die Sendeanstalten, die haben ja ganz oft eben diese Rundfunkorchester, was ein Wahnsinnsluxus ist. Und die Orchester sind meistens ziemlich autonom, können selber entscheiden, was sie wollen. Das SWR-Orchester zum Beispiel, soweit ich weiß, haben die keinen Bock, oder es ist unter ihrer Würde, in Tatortmusik einzuspielen. Sollte ich da nochmal einen machen, werde ich aber fragen. Und beim HR, da wusste ich schon, ich hatte einen anderen HR-Tatort gesehen, wo im Vorspann sehr groß damit geworben wurde, das HR-Orchester hat da die Musik eingespielt. Dann dachte ich, jetzt bin ich hier, jetzt mache ich einen Film, jetzt frage ich doch mal. Und da wurde man mit offenen Armen und offenen Türen empfangen, und es war wirklich so ein kleiner Besuch im Schlaraffenland. Also ja, also was hatten Sie denn für eine Besetzung? Wir haben ja erstmal alles da. Müssen Sie einfach sagen, was Sie wollen, und ja, wir können auch die Orgel anmachen. Wenn wir die anmachen, dann ist eh auch gleich jemand da, der Celesta und Klavier spielen kann. Alles kein Problem, müssen Sie einfach sagen.
Und was wollten Sie?
Ich wollte eben keine klassische Orchestermusik zum Reinlegen, diese Wohlfühlsoße, die man oft drüber kippt. Wollte ich nicht. Ich wollte Musik, die antreibt, die rhythmisch ist, die natürlich auch in ihrer musikalischen Gestalt diese Dauerschleife auch abbildet. Also so ein ostinates Dauermotiv, was einfach immer um sich selber kreist und auch eine akustische Repräsentation dieser ewigen Wiederkehr ist. Und das zieht sich auch durch den Film durch. Und es ist auch in einer sehr, sehr merkwürdigen Taktart geschrieben. Das sind so 13 Viertel, so ein Takt, der nicht bei sich selber ankommt. Ähnlich wie im Bild haben wir auch immer wieder Sachen, die diese ewige Wiederkehr in den Bildern beschreiben. Das wollte ich, und ich wollte Musik, die perkussiv und ruppig und auch dissonant ist, dabei aber auch nicht wehtut und irgendwie zu sehr auf sich aufmerksam macht. Also ein bisschen so angehängt an die klassische Moderne und Karl Orff. Und das war die Ansage.
Das im Tatort am 17. Februar, Moreau und das Murmeltier von Dietrich Brüggemann. Mein heutiger Gast hat in Südafrika, in Johannesburg gelebt. Warum ist Ihre Familie Mitte der 80er Jahre, Sie waren damals, glaube ich, 8, nach Südafrika gegangen?
Ja, das ist eigentlich auch von heute betrachtet eine ganz schöne Wahnsinnsaktion. Hängt mit dem kurvenreichen Berufsweg meines Vaters zusammen. Der war vor meiner Geburt schon Professor für Germanistik in Irland gewesen, in Dublin. Auch so schon am Rande Europas. Und ich bin auch aufgewachsen mit der Plattensammlung, die von da noch kam. Dubliners und sowas. Und ist dann aber fühlt sich da irgendwie zu sehr in der Diaspora und am Arsch der Welt. Und dann sind sie nach Deutschland gegangen, nach München, wo ich dann zur Welt kam, hat dann mit so einem Forschungsstipendium eine Weile vor sich hin geforscht und in meiner bayerischen Staatsbibliothek gewesen und wollte sich, glaube ich, auch eigentlich so eine Existenz aufbauen als freier Schreiber, hat auch immer wieder so Radiobeiträge gemacht und so. Das lief aber alles nicht so ganz reibungslos. Und dann kamen Anna und ihre Zwillingsschwester zur Welt, dann haben sie auf einmal 4 Kinder, 1 davon behindert und dann war halt die Professur in Südafrika frei, was ja damals wirklich also Apartheid und Steinzeit in einem war, also der Paria unter den Ländern. Es war ein bisschen, als würde man heute nach Nordkorea gehen oder sowas. Und haben das aber gemacht, sind mit der ganzen Familie da hingezogen und hat dann die Professur angenommen. Also war auch eine tolle Erfahrung, auf einmal mit 8 in so einem anderen Land zu landen.
Ja, wie war das?
Ja, einerseits natürlich toll und spannend und super und da scheint immer die Sonne und Johannesburg ist so eine endlose Suburb-Stadt, ein bisschen wie Los Angeles und jedes Haus hat einen Swimmingpool hinten dran. Für Kinder ganz toll. Andererseits
in der privilegierten Situation, in der Sie gelebt haben.
Ja, das ist klar, dass man natürlich da in der weißen privilegierten Schicht eincheckt, ist ja vollkommen klar. Andererseits erstaunlich unprivilegiert dann, was einfach für Kinder, nämlich der Aktionsradius auf einmal null war. In so einer normalen deutschen Stadt kannst du einfach irgendwie rausgehen, deine Freunde treffen. Das war da halt einfach nicht, weil du lebst dann in so einem Bungalow und all deine Schulfreunde sind sehr, 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 sehr weit weg. Und dann saß ich da fest mit meinen 3 Schwestern und habe halt irgendwie viel gelesen und Flugzeugmodelle gebaut.
Wären Sie gern dort geblieben?
Nee, also das war... Weiß ich nicht, wäre mein Leben ganz anders verlaufen. Ich war 12, als wir da weg sind. Und ich bin sehr froh, dass wir in Deutschland gelandet sind, wo dann eben mehr Aktionsradius war und mehr Kontakt zu Gleichaltrigen.
Enges Leben mit diesen 3 Schwestern, sagen Sie, was für eine Rolle hatten Sie da als einziger Bruder?
Ach, also für Anna und Clara, ihre Zwillingsschwester, war ich auch schon immer der Spaßvogel. Ich habe dann, also Clara musste ja auch immer behindert, konnte nicht viel, musste immer beschäftigt werden irgendwie. Und das habe ich dann oft übernommen. Und die waren halt irgendwie 3, 4, 5 und ich war 5 Jahre älter. Und das ging ganz gut und vielleicht kommt auch daher die lustige, enge Verbindung, die ich mit Anna bis heute habe.
Ja, mit der Sie, Anna Brüggemann, die Schauspielerin, mit der Sie viele, viele Drehbücher zusammenschreiben, da werden wir noch drüber sprechen. Sie haben gerade die behinderte Schwester angesprochen, die Zwillingsschwester von Clara. Mir ist aufgefallen, dass es in Ihren Filmen auch immer wieder ganz selbstverständlich Figuren gibt, die eine Behinderung haben, immer sehr liebevoll gezeichnet. Was haben Sie von Ihrer Schwester durch dieses Familienleben gelernt?
Ja, man kriegt dann einfach so eine Normalität mit. Und die habe ich in Filmen selten gesehen. Also mein erster richtiger Langfilm war ja Renn, wenn du kannst, hieß der und handelte von so einem Rollstuhlfahrer und seinem Zivi, die sich in die gleiche Frau verlieben. Und Zivi war ich dann auch gewesen.
Auch im Behindertenbereich?
Ja, genau. War individuelle Schwerstbehindertenbetreuung. Das war an der Regensburger Universität, wo man... Da gab es Wohnheim für Studierende mit Behinderungen und da bin ich dann halt bei einem immer so an der Uni mitgelaufen, habe mitgeschrieben und war so quasi der Privatsekretär, aber da wurde auch eine ganz gute Freundschaft draus. Jedenfalls bei dem Film dachte ich mir, ja, also Filme, die Behinderten-Thematiken aufgreifen, fand ich immer den Ansatz merkwürdig. Entweder mit so einer gewissen Betulichkeit, alles mit Samthandschuhen oder halt in so einer seltsamen Bratzigkeit, alles so mit Fausthandschuhen. Fand ich beides nicht so richtig adäquat und da so eine Normalität herzustellen und aus dieser Normalität heraus zu erzählen, das habe ich irgendwie selten gesehen. Gibt's schon, aber halt selten. Und so entstand dieser Film.
Und auch in anderen Filmen, ne? Sind es manchmal kleine Nebenrollen, wie zum Beispiel auch in Kreuzweg ist es ja mehr sogar als eine Nebenrolle, das kleine autistische Kind.
Genau, wobei das da ist ja ambivalent, da weiß man gar nicht, was mit dem los ist. Also es könnte auch sein, dass er einfach spät sprechen lernt. Das kenne ich auch, Freunde von mir, die irgendwie erst das Wort mit drei gesagt haben und da war es dann, da war es dann gleich ein ganzer Satz, so, guck mal Mama, da ist Uschi Glas im Fernsehen.
Wann haben Sie Ihren ersten Ton gesagt?
Das weiß ich nicht. Also dann, wenn Kinder halt zu sprechen anfangen, so mit anderthalb oder so.
Wann haben Sie Ihren ersten Ton musiziert?
Das weiß ich auch nicht mehr. Meine Mutter hat Klavier gespielt und spielt bis heute Klavier. Und das war ja auch mal sehr wichtig. Und das fand ich auch mal toll. Also ich bin dann so aufgewachsen mit Schubert und Schumann und so weiter und so fort.
Ja, auf Ihrer Website steht Musik seit 1985. Das war Südafrika.
Ich glaube, seit da hatte ich Klavierunterricht. Da war ich dann aber, ich hatte schon vorher Blockflötenunterricht, aber schon da fiel irgendwann der Lehrerin auf, dass ich immer gar nicht in die Noten gucke, sondern immer alles nach einmal hören auswendig spiele. Was dann dazu geführt hat, dass ich irgendwie immer alles nach Gehör spielen konnte, aber relativ schlecht war im Notenlesen. Und das hat sich dann auch immer so ein bisschen weitergetragen. Also ich bin jetzt nie der große klassische vom Blattspielhengst geworden, aber konnte halt immer relativ schnell alles nach Gehör und mir auch nach Gehör Sachen selber bauen und so.
Inzwischen komponieren Sie die Musik zu Ihren Filmen, drehen Videos für andere Musikerinnen und Musiker und haben 2017 mit Desiree Kleukens die Band Theodor Shitstorm gegründet. In was für einer Situation ist dieser Name entstanden? Theodor Shitstorm.
Ja, der Name, der kam einfach irgendwann und blieb dann so hängen. Und,
in Husum.
Der hat natürlich, der kam, das war die Idee kam in Hamburg, so viel kann ich sagen. Der Name hat natürlich schon auch eine Bedeutung, klassische Bildung und auf die Fresse. Der Shitstorm als der hauptsächliche Modus des Umgangs heutzutage miteinander, das hat eine Bedeutung. Gleichzeitig, ich finde ja so Wortspielnamen eigentlich immer, man merkt so, dass der Kulturbetrieb da so eine gewisse Berührungsängste hat mit so dieser Art von Namen. Dann ist man gleich in einer Abteilung mit so Prada, Meinhof, Grillmaster, Flash. Das finden dann Leute, die sich gerne selbst ernst nehmen, dann oft nicht so gut. Und aber jetzt ist es der Name, der bleibt jetzt auch einfach hängen. Und ich glaube, irgendwie spätestens nach der dritten Platte ist ein Bandname auch vollkommen egal. Da denkt dann keiner mehr drüber nach, was eigentlich die Toten Hosen genau zu bedeuten hat.
Theodor Shitstorm ist gerade auf Deutschland-Tournee. Heute Abend spielen sie in Leipzig, danach in Franken, München, Helmbrechts und Dresden. Und das erste Album, das heißt Sie werden dich lieben, davon hören wir jetzt einen Song, Rock'n'Roll.
Deine Schuhe sind kaputt und deine Hose ist zerrissen und dein Konto überzogen und dein Kleidungsstil beschissen. Deine Wohnung ist eine strahlende Atommülldeponie und unter deinem Bett wohnt eine Madenkolonie. Und ich frag dich, fühlst du dich so wohl? Und du sagst Rock'n'Roll. Du stehst schwankend vor mir mit glasigem Blick und du sagst, ich hab's getan und es gibt jetzt kein Zurück. Ich hab Kokain und Speed und LSD genommen, ist mir einfach so von selber in den Sinn gekommen. Und ich frag dich, fühlst du dich so wohl? Und du sagst Rock'n'Roll. Du schläfst mit Männern und Frauen und Krokodilen und Pferden. Ich steh einfach so daneben und ich frag, was soll das werden? Und du sagst es doch egal, leg dich dazu und sei dabei. Tut zwar irgendwie weh, aber macht irgendwie.
Rock'n'Roll im Deutschlandfunk Kultur vom aktuellen Album des Bandprojekts Theodor Shitstorm. Dietrich Brüggemann, was ist Ihr Part in dieser Band?
Wir sind im Kern ein Duo und machen alles zusammen. Also Desiree Kleukens habe ich kennengelernt, eigentlich auch über Musikvideos. Und dann habe ich sie im Film besetzt. Ich spiele so eine Rolle in Heil. Ich besetze immer ganz gerne mal Leute, die nicht vom Berufswegen Schauspieler sind. Die bringen oft noch eine andere Temperatur mit. Oder es gibt Rollen, für die man gar nicht so leicht Schauspieler findet, wenn man gewisse Typen sucht. Und dann haben wir uns sehr eng angefreundet und dann war im Sommer 2017 war irgendwie die Idee, lass doch mal zusammen wegfahren und Songs schreiben. Die singen wir beide, mal mehr sie, mal mehr ich. Rock'n'Roll war jetzt eher ein Song, wo sie halt die Liedstimme hat. Sie spielt Gitarre, ich spiele alles, was Tasten hat. Und live sind wir dann noch, haben wir noch Bass und Schlagzeug dabei.
Heute Abend, wie gesagt, in Leipzig live zu erleben. Sie hätten jetzt wirklich voll auf die Musikschiene gehen können. Wie sind Sie dann aber überhaupt zum Filmemachen gekommen?
Indem ich als junger Mensch irgendwie alles gemacht habe. Also tatsächlich habe ich auch mal gerne und viel gemalt und gezeichnet und habe auch gerne und viel geschrieben. Irgendwann war ich mal eine Weile lang so die Schülerzeitung. Also die war ich nicht allein, aber ich war da sehr aktiv. Gibt so Romanfragmente, die rumliegen aus der Zeit, als ich so 17 war. Oder auch ganze Romane. trotzdem als Fragment rumliegen. Also ich habe irgendwie in allen möglichen Künsten herumdilettiert und Musik war immer extrem wichtig. Und dann habe ich mit 13 so die Fotografie für mich entdeckt und war da total begeistert von. Und all das zusammengenommen ist ja beim Film irgendwie auch wichtig. Also Film ist ja so der ein Kessel bunt ist. Da haben alle Künste irgendwo ihren Platz. Und da kann man alles irgendwie reinschmeißen. Das fand ich dann. Ich bin gar nicht so ein Filmkind gewesen, was mit einer Super 8-Kamera rumläuft und Videos dreht und oder ständig vor der Glotze hängt oder sich in der Filmgeschichte bewegt wie ein Fisch im Wasser. Das nicht.
War trotzdem genommen worden an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf in Potsdam. Da haben Sie studiert.
Ja, nach diversen Versuchen an anderen Filmhochschulen tatsächlich. Also habe ich dann. Ach, weil die Hochschulen, die haben ja damals zumindest immer so ein Vorpraktikum verlangt, dass man ein bisschen in der Branche gearbeitet hat. Habe ich auch gemacht, habe ich sehr ernst genommen, war auch total super. Dann war ich ein bisschen Kameraassistent bei irgendwelchen Spielfilmen, Fernsehdrehs. Hat mir wirklich eine Menge gebracht an Praxiserfahrung. Und dann halt irgendwann in Babelsberg angefangen.
Würde nochmal auf die Verbindung von Film und Musik kommen. Das ist ja auch sehr augenfällig in dem Film Heil, Ihrer letzten großen Kinokomödie über Neonazis in Deutschland. Da gibt es Elektrobeats, da gibt es ein klassisches Orchester, da gibt es auch Rechtsrock. Ich weiß gar nicht, ob der original ist oder von Ihnen erfunden. Warum brauchten Sie in diesem Film viel Musik?
Das war auch so ein Film, der halt von so einer gewissen Energie angepeitscht wird und der sehr schnell und mit vielen heftigen Brüchen operiert und der brauchte halt Musik. Rechtsrock gibt es da keinen übrigens, muss ich korrigieren. Rock gibt es eigentlich nur auf Vor- und Abspann, das sind zwei Songs. Und das ist eindeutig Linksrock. Also das ist, wenn der das jetzt hört, das ist ein und derselbe Typ mit zwei verschiedenen Bands. Felix Schönfuß heißt er, hatte eine Band namens Frau Potz, die ist auf dem Vorspann und auf dem Nachspann seine neue Band, die heißt Adam Angst. Also das ist jeglicher rechter Anwandlung komplett unverdächtig.
Okay.
Orchester gibt es auch keins, aber wir haben, das musikalische Konzept war, was ist denn hier eigentlich Deutschlands Beitrag zur Musikgeschichte? Was kennt man von uns so? Elektronik, Kraftwerk und halt Wagner Blech. Das war so ein bisschen der Leitstern von dieser Musik. Und die habe ich in viel zu viel Arbeit, 2 Monate lang, wo ich aus dem Babelsberger Studio eigentlich gar nicht mehr rauskam, Nächte und Wochenende lang durchgebastelt, diese Musik.
Warum war 2015 die Zeit reif? Warum waren Sie damals reif für eine Neonazi-Komödie?
Die Zeit war schon 2012 reif. Von da ist nämlich die Idee. Da war gerade der NSU-Komplex in den Medien groß explodiert. Und man las sich das so durch und dachte, das ist ja eine völlige Farce. Diese ganzen Verfassungsschutzämter, die in Thüringen nichts von Hessen wissen und Hessen redet nicht mit Nordrhein-Westfalen. Und was und wie da alles passiert war. Gleichzeitig aber auch die Art, wie Diskurse geführt werden, gerade auch im Internet, wie die Leute miteinander umgehen, wo völlig, völlig unabhängig von den Inhalten der Modus der Auseinandersetzung teilweise in mir das Gefühl hervorgerufen hat, ich dachte, das ist doch, also wie ihr miteinander redet, ist total faschistoid, völlig egal, was ihr sagt. Und so eine gewisse Engstirnigkeit und Betonköpfigkeit auf beiden Seiten der Debatte. Und wenn man dann sagt, okay, was wäre es, wenn diese Engstirnig- und Betonköpfigkeit eigentlich das beherrschende und definitive deutsche Element hier ist und wir die Inhalte mal weglassen und anschauen, wo ist denn der Modus der Auseinandersetzung eigentlich faschistoid, dann kommt man relativ schnell bei Heil raus. Es gab dann so ein bisschen so ein Vorbildfilm, das war Four Lions heißt der, so eine britische Komödie, die sich über islamistische Selbstmordattentäter lustig macht. Wahnsinnig toller Film. Und es gab so einen Moment, wo ich an einem Riesenplakat von Kriegerin vorbeifuhr und Four Lions,
Film, Kriegerin,
genau, der war ja damals auch groß und Four Lions im Hinterkopf hatte und irgendwie dann im Gespräch mit dem Produzenten entstand dann so die Idee.
Dieser Film hat ja generell die Frage aufgeworfen, darf man über Neonazis Witze machen?
Darf ja, man? Die Witze müssen halt gut sein. Also ich habe mir mein eigenes System zurechtgelegt bei einem Film, worüber man Witze machen darf oder was es sich lohnt, Witze zu machen. Und zwar, alles, was Menschen sich aus freien Stücken aussuchen, ist gefälligst zum Abschluss freigegeben. Also es gibt in dem Film auch generell, bei mir wird man nie Witze finden über körperliche Merkmale oder sexuelle Orientierung oder was Leute sich halt einfach nicht ausgesucht haben. Also das finde ich auch nicht besonders lustig. Aber politische Überzeugungen und Verhalten im Alltag, das ist ja nun Produkt freier Entscheidung und damit auch Objekt, Zielscheibe des Humors, völlig klar.
Seit wann haben Sie sich denn intensiver mit der Neonazi-Szene befasst? Begann das wirklich da 2012 mit dem NSU-Komplex oder?
Ich könnte noch nicht mal sagen, dass ich mich intensiv mit der Neonazi-Szene befasst habe, weil das ist ja auch nur ein Splitter. War auch ganz klar bei Heil der Ansatz. Also ich habe gar keine Lust, mich hier nur über Neonazis lustig zu machen. Das hat auch schon wieder so einen Abspaltungsreflex, der auch was typisch Deutsches ist, dass man sich mit Neonazis auseinandersetzt und die dann so quasi die Gemeinsamkeiten auslöscht und die Unterschiede betont und das dann sozusagen an sich gegenüberstellt als etwas, wo ich rein gar nichts mit zu tun habe. Das sind auch diese ganzen deutschen Nazi-Kostümfilme in der Nazi-Zeit spielen, die sind auch dieses Gut-Böse-Schema. Aber interessant ist doch, warum haben in diesem Land so und so viele Millionen Menschen Hitler gewählt und was war das Faszinierende daran? Also wo wäre meine eigene Verwundbarkeit dafür gewesen? Wenn Leute sich selber in diese Zeit hineindenken, dann sehen sie sich immer als Widerstandskämpfer und so. Ja, ja, klar, natürlich, wir wären alle Widerstandskämpfer gewesen. Aber was wären wir denn realistischerweise gewesen? Was war denn überhaupt geil daran, irgendwie auf dem Königsplatz zu stehen und Hitler groß zu machen? Das ist doch, das aufklärerische Potenzial liegt doch da, in die Verführbarkeit an sich selber zu finden. Und deswegen war auch... bei Heil ging es noch nicht mal um den historischen Nationalsozialismus, sondern eben um die Debatte in Deutschland heute. Und da war eben auch interessant, wo finde ich einen faschistoiden sozusagen Modus des Umgangs bei Leuten, die jeglicher Nazi-Anwandlung eigentlich unverdächtig sind. Deswegen habe ich mir auch gar nicht groß das klassische linke Mantra, ja, ja, alle Deutschen sind eigentlich noch Nazis und der Schoß ist fruchtbar noch aus. Ja, kann sein, vielleicht auch nicht. Aber mal jenseits der Inhalte, wo ist in der Struktur bereits was begraben, wo ich sagen muss, hier der Tunnelblick, der führt geradewegs eigentlich in Mord und Totschlag. Das war die Fragestellung bei Heil.
Sie schreiben Ihre Drehbücher gern gemeinsam mit Ihrer Schwester Anna Brüggemann für Filme wie Renn, wenn du kannst, Dreizimmer, Küche, Bad, auch für Kreuzweg, über den werden wir gleich noch ausführlicher reden. Erstmal zu diesem gemeinsamen Drehbuchschreiben. Wie funktioniert das? Wie machen Sie das?
Das ist eigentlich eine Fortsetzung von dem Modus, in dem wir sowieso die ganze Zeit sind, in dem wir uns eigentlich über alles austauschen und da eigentlich so eine stetige Konversation ist, die nie abreißt. Und Filme machen fühlt sich da zu zweit gar nicht einschneidend anders an. Also wir denken uns zusammen Geschichten und Konzepte auch und Figuren und Handlungsstränge und auch die gedankliche Grundlage von dem ganzen Ding. Das kommt aus einer ständigen Gemeinsamkeit, die wir einfach haben. Und ja, viel mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
Sitzen Sie dann wirklich zusammen oder schicken Sie sich gegenseitig Szenen oder Figurenbeschreibungen?
Beides, wir sitzen viel zusammen und die hauptsächliche Schreibarbeit macht dann meistens eher ich. Also Dialoge ist noch was ganz anderes als die Struktur und der Inhalt eines Films. Das sind wirklich tatsächlich zwei getrennte Arbeitsgänge. Aber so die grundlegende Beschaffenheit, die denken wir uns zusammen aus und alles, was dann geschrieben wird, wird dann auch hin und her geschickt und so läuft das.
Dialoge, sagen Sie, ich habe mich eh gefragt, wie genau Sie Dialoge aufschreiben, weil die Figuren in Ihren Filmen häufig unglaublich natürlich sprechen.
Ja, es ist aber unglaublich präzise gearbeitet. Also das ist, da bin ich total hinterher, dass Dialoge tatsächlich klingen, als würden Menschen wirklich sich im wirklichen Leben unterhalten und gleichzeitig so kondensiert sind, dass in den 5, 6, 7, 8, 9 Repliken einer Szene wirklich auch alles drin ist, plus Subtext, plus dem, was eigentlich vielleicht noch nicht mal Subtext ist. Also das ist mir wahnsinnig wichtig, weil Sprache, die Musik der Sprache und der Konversation, die finde ich in Filmen oft halt nicht so richtig überzeugend und da habe ich schon wirklich sehr den Ehrgeiz, dass das stimmt und funktioniert und natürlich braucht man aber trotzdem auch eine Offenheit, wenn man dann ans Set kommt und mit den Schauspielern feststellt, das funktioniert ja so gar nicht, dann wird zusammen nachgedacht, bis man es besser hat. Aber meistens funktioniert es dann auch.
Auch das Drehbuch zu dem Film Kreuzweg haben Sie gemeinsam geschrieben mit Anna Brüggemann, 2014 in die Kinos gekommen. Auch wieder ein sehr radikaler Film, wenngleich der sehr, sehr still ist. Darin geht es um ein Mädchen, das in einer erzkatholischen Familie, in einer erzkatholischen Gemeinde aufwächst. Es geht um die Gewalt und den Missbrauch von Religionen. Wie sind Sie auf diese Geschichte gekommen?
Der Film war komplett autobiografisch. Das haben wir damals nicht so richtig an die große Glocke gehängt. Ich fand es auch nicht so wahnsinnig wichtig, aber das ist sowas kann man, glaube ich, nur erzählen, wenn man es auch selbst erlebt hat. Und wir kannten halt die Priesterbruderschaft St. Pius von innen. Das hat sich so ergeben, dadurch, dass mein Vater dann in Südafrika nach 3 Jahren auf ziemlich üble Art da seinen Beruf an die Wand gefahren hat und da in so einen kleinen Privatkrieg mit der Universität ausbrach und letzten Endes paranoid wurde. Und man sagt ja immer, dass Paranoia irgendwie auch einen wahren Kern hat, genau wie Eifersucht in einer Beziehung. Und das war auch so, der hatte auch einen schwierigen Stand und stand da so gegen den Mainstream in seiner Fakultät und wie auch immer war und war eine schwierige Figur. Und das ist dann fürchterlich in die Hose gegangen, ist komplett ausgeartet. Am Ende landete er in so einer Weltverschwörungsparanoia, wo also die Verschwörung vom Lokalen ins Globale, ins Universelle ging und am Ende so ein ganzes Welterklärungssystem, bei dem bei dem das Böse überall drinsteckt und eigentlich nur so, auch schon in der katholischen Kirche und nur die Priesterbruderschaft St. Pius, die hat so noch die wahre Messe gefeiert, wo es halt so ist, wie es sein muss und hat dann im Prinzip eigentlich die ganze Familie in diese Sekte reingeschleift. Und da war ich dann so Messdiener und habe dann so meine Jugend verbracht bei den Priesterbrüdern St. Pius und diese Art von Religionsunterricht genossen, wo auch die erste Szene des Films draus besteht. Und
tatsächlich, also die Familie hat sich da aber auch reinziehen lassen.
Ja, wir waren ja Kinder. Also,
ja, ihre Mutter.
Ja, die war kein Kind, aber die war auch auf eine Art Opfer der Verhältnisse und dieses, muss man sagen, sehr, sehr, sehr ungut dominanten Mannes, bei dem sie da gelandet war. Also der auch wirklich faszinierend und charmant war, sein konnte und hochintelligent und so. Aber da halt dann wirklich komplett durchgedreht ist und sich auch in der Familie aufgeführt hat wie die Axt im Walde. Und dann haben wir bei Kreuzweg halt den Aspekt dieses Katholizismus sozusagen, das war ja bei uns irgendwie auch letzten Endes nur Teil eines größeren paranoiden Weltverschwörungssystems und einer psychischen Störung eigentlich, wo der Katholizismus nicht der Grundpfeiler war, auf dem er stand, aber den haben wir sozusagen diesen katholischen Aspekt bei Kreuzweg rausgeschält, haben aus dem Vater eine Mutter gemacht und einen Film drüber gemacht.
14 Stationen von Jesus Kreuzweg geben sozusagen den Rahmen vor für 14 Kapitel dieses Films, die jeweils in nur einer einzigen Kameraeinstellung gedreht sind. Also im Grunde sind das 14 kleine Kammerspiele, eine sehr strenge Form für dieses sehr strenge Thema. Das Mädchen, das die Hauptrolle spielt, Maria, opfert sein Leben, damit ihr kleiner Bruder, der, man weiß es nicht genau, vielleicht autistisch ist, gesund wird. Sie stirbt tatsächlich. Das ist sehr, sehr hart zu sehen.
Das ist die Nachfolge Christi. Das wird ja immer verlangt. Also wenn man in diesen Kreisen sich bewegt, dann gibt es eine ungeheure Masse an Literatur und Geschichten und Folklore, die von heiligen Kindern handelt, die dann immer ganz jung sterben, weil Gott sie früh zu sich holt. Die Nachfolge Christi halt, das heißt das Kreuz auf seine Schultern nehmen und Jesu Christi Leiden annehmen und selber weitertragen und so weiter und so fort. Und das ist im Prinzip einfach, ich finde, die beste Art der Kritik ist ja Überaffirmation. Also das, was von einem verlangt wird, 150%ig durchziehen. Und das macht Maria in diesem Film und das machen wir natürlich auch, indem wir auf natürlich komplett perfide, diabolische Art den Katholizismus da in die absurde Konsequenz treiben und uns natürlich auch einer Form bedienen, die inhärent katholisch ist, nämlich diese 14 Stationen des Kreuzwegs, 14 feste Bilder, und durch die man sich so durchmeditiert in der Kirche, und genau das macht dieser Film. Und er lässt die Hauptfigur den Kreuzweg Jesu Christi nachvollziehen, aber sie stirbt quasi an ihrer Religion. Also es ist eigentlich, was wir gemacht haben, ist so ein richtig schön diabolisches, die vorgefundenen Dinge auf den Kopf stellen, oder ich sage eigentlich eher vom Kopf auf die Füße stellen.
Wie haben denn Sie selbst den Weg aus dieser Pius-Bruderschaft wieder rausgefunden?
Naja, ich war also, man ist da zwar so drin groß geworden, hat dann als Jugendlicher dann auch irgendwie versucht, das ernst zu nehmen.
Wie viele Jahre ging das?
Naja, aber es ist dann wieder so rausgefadet, als wir langsam so 18, 19, als ich so 18, 19, 20 war. Ja. Mhm. Das hörte dann einfach wieder irgendwann auf und dann wurde auch nicht mehr so groß drüber geredet. Und ich war dann, also es war dann wie so ein bisschen, ich finde ja diese eine Geschichte von Brecht ganz großartig, wo ein Soldat sich bei irgendeinem Bürger im Haus einquartiert und sagt, willst du mir zu Diensten sein? Und der Mann, der in dem Haus wohnt, sagt nichts und stellt dem Soldaten einfach 10, 20, 30 Jahre lang Essen hin und putzt seine Schuhe, und irgendwann stirbt der Soldat und dann fegt der Mann die Stube und sagt, nein. Mhm. Ein bisschen so war das dann. Wobei auch, also wenn man so großgezogen worden ist, dann braucht man eine Weile, um normaler Erwachsener zu werden. Und das ist auch ein gewisser ambivalenter Blick auf meine eigene Generation. 13 Mal Küche Bad lebt auch von diesem doppelten Blick, dass ich denke, ich mache hier einen Film komplett über meine Schicht und Generation. Gleichzeitig habe ich eigentlich überhaupt nichts mit euch zu tun, weil ich bin komplett anders groß geworden. Das steckt auch ein Blick von außen drin.
Zu Beginn dieser Stunde mit dem Filmemacher Dietrich Brüggemann haben wir über den neuen Tatort gesprochen. Moreau und das Murmeltier läuft am 17. Februar in der ARD. Vorher gab es schon mal einen Tatort von Ihnen. Stau hieß der, gedreht im Breitbandformat, dem sogenannten CinemaScope. Und dieses Format hat die ARD kurz danach nicht mehr zugelassen. Ist das schlimm?
Ja, mein Gott. Ich finde es restlos bekloppt, ehrlich gesagt. Ist doch einfach immer nur eine künstlerische Entscheidung, welchen Format man dreht. Und mach Netflix an, mach Privatsender an, da laufen Filme in Scope oder in sonst was. Und das trägt sich keiner darüber auf. Bei Privatsendern freut man sich, ja, Balken oben und unten sieht nach Kino aus. Ja, geil, mach das mal. Und bei Stau kann man es noch sachlich begründen, weil ganz viel VFX und je weniger wir oben und unten ein Bild haben, desto weniger müssen wir halt irgendwie computeranimiertes Stuttgart reinrendern. Und jetzt darf man es in der ARD nicht mehr. Ja, finde ich persönlich sehr schade. Aber
was ist so toll an CinemaScope?
Die menschliche Wahrnehmung ist horizontal. Unsere Augen stehen ja nun mal nebeneinander und nicht übereinander. 200 Meter in der Höhe ist was ganz anderes als 200 Meter in der Breite. Das ist einmal zum Bäcker gehen oder richtig hochklettern. Wir sind, natürlich, die Welt ist horizontal. Und ein Filmbild, was horizontal ist, kommt dem einfach sehr entgegen. Es gibt auch genug künstlerische Gründe, die dazu sprechen, einen Film mal im alten 1:1,33 klassischen Filmformat zu machen. Wer das machen will, soll es tun. Aber das ist doch, sich in so einem zentralen Todesstern hinsetzen und sagen, nein, das ist jetzt ja bei uns verboten. Mein Gott, ja, die ARD, wenn sie das will, herzlich gern. So werden sie sehen, was sie davon haben.
Ihr neuer Kinofilm Nö, auch in CinemaScope gedreht?
Ja, selbstverständlich.
Wann kommt er ins Kino?
Wenn er fertig ist, noch hängen so ein paar Sachen. Wir sind geplagt von krank werdenden Schauspieler-SternchenInnen. Und ja, aber wir werden den jetzt dann irgendwann fertig machen, dann auf den üblichen Festivals einreichen und dann wird er wohl hoffentlich irgendwann laufen.
Dietrich Brüggemann, herzlichen Dank für Ihren Besuch und das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen. Es war sehr schön hier.